Lasst uns noch einmal die Augen schließen im Gebet. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, du, der du als Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha geschlachtet worden bist, unseretwegen, wegen unserer Ungerechtigkeit. Du hast unsere Sünden getragen. Wir hätten geschlagen werden sollen. Wir hätten getötet werden müssen. Aber du nahmst unsere Schuld auf dich. Wir danken dir, dass du nicht im Grab geblieben bist und die Verwesung nicht gesehen hast. Du bist auferstanden. Nun sei du in unserer Mitte in deiner Auferstehungskraft. Durch dein heilig Wort und deinen Geist rühre ein jedes Herz an. Du weißt, was wir alle brauchen. Und schenke das im Überfluss an Geist, Seele und Leib. Amen. Unser Text für den heutigen Abend finden wir in der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, Offenbarung. Kapitel 3, den 14. Vers. Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß deine Werke. Soweit. Der Text beginnt mit: Das sagt der Amen. Das sagt der Amen. Amen ist ein Fremdwort. Kommt vom Hebräischen. Ist aus der hebräischen Sprache übernommen. Und bedeutet wahrlich, fest, gewiss, zuverlässig und treu. Nur von Jesus wird es zur Einleitung manche seiner Worte gebraucht. Kein anderer hat das je gebraucht. Amen. Es gibt natürlich Gemeinschaften und Orte, wo der Prediger stets und ständig Amen und Halleluja sagt. Und die Zuhörer auch, weiß von einem Mann, dem hat das sehr gestört. Der andere sagt, ich kann nicht predigen, wenn sie nicht Amen dazwischen schreien und Halleluja. Ein anderer sagte einmal etwas Falsches und da rief einer Amen. Sagte, lieber Bruder, das ist falsch. Man sagt nicht Amen zu etwas, was nicht nach dem Worte Gottes ist. Und so war denn da ein Prediger, der das nicht gewohnt war. Sie waren zu zweit. Und der schrie immer Amen und Halleluja dazwischen. Und das störte den Redner. Er hatte mit den Augen mit seinem Kollegen gesprochen. Er sollte den Mann doch stillen, zum Schweigen bringen. Und dann ist er auch leise aufgestanden, hat sich neben ihn gesetzt, nur ein paar Worte gesagt und da war ich mäuschenstill die ganze Stunde hindurch. Und nachdem sagte der Prediger, du, wie ist dir das gelungen, dass er dich aufs Wort gehorcht hat, weil er ist bekannt, dass er ein dickfälliger, halsstarriger und dickköpfiger Mensch ist. Der lässt sich nichts sagen. Da sagte ich, habe mich neben ihn hingesetzt und habe ihm gesagt, Bruder, du musst aber den Herrn Jesus hier lieben mit deinem Halleluja und Amen-Geschrei. Ich rate dir, heute Abend gibst du $1,000 für das Sehnwerk. Da war sein Mund geschlossen. Das hat ihm nicht gefallen. Ja, mit dem Mund tat es, aber mit der Tat nicht. Also so kann auch Amen missbraucht werden. Aber Amen hier, von diesem Amen wird gesagt, dass das der Name des Herrn Jesus ist. Und nur von Jesus wird es zur Einleitung manche seiner Worte gebraucht, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu erhöhen und ihnen die Wahrheit und Wichtigkeit des Folgenden zu verdeutlichen. Außerdem will Jesus dadurch, dass er als Einzige seine Rede mit Amen einleitet, zeigen, dass er mit göttlicher Autorität und Vollmacht spricht. Also wenn er sagt, nun redet der Amen, sollen wir aus dem Schlaf erwachen. Dann sollen wir unsere Ohren spitzen und darauf Acht geben, was er uns zu sagen hat. Wenn es heißt Amen und Jesus Amen sagt, was darauf folgt, sollen wir nicht nur zu Ohren, sondern Herzen nehmen. Denn es redet der, der Amen heißt. Und wenn er selber von sich sagt, dieses sagt der Amen, der ewig unwandelbare, der da ist, der da war und der da kommt, der Erste und der Letzte, und wie es heißt, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe bis in Ewigkeit. Amen bedeutet der Ewige, Unwandelbare, der in alle Zeiten und Ewigkeiten der gleiche ist, der sich nicht verändert, wie der Mensch mit der Zeit oder der Mode, sondern der Unwandelbare, der gleiche auch heute noch, der Gott Abrahams, der Gott Mose, Schöpfe Himmel und Erde, ist der gleiche. Alles ändert sich und verändert sich bei den Menschen, aber Gott bleibt der Ewige. Er ist der Einzige, der Amen heißt. Der bleibt dabei, was er gesagt hat. Er ist treu, gerecht, heilig, der Gott, der den Jesaja erschienen ist, als die Engel riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, ist heute noch der gleiche. Und sein Evangelium ist heute noch genau das, was es vor 2000 Jahren war. Und seine Botschaft ist noch die gleiche. Wir sind vielleicht enttäuscht in Menschen, können enttäuscht sein in Prediger, weltberühmte Prediger, die vom Teufel abgeschossen werden, fallen oder in die Irre gehen. Aber der Amen heißt, verändert sich nicht. Es gibt Menschen in der Welt, die sagen, ja, unser Prediger, durch den ich zum Glauben gekommen ist, ist auf Irrwegen geraten. Nun werfe ich alles über Bord. Sei ein dummer Mann. Der Amen heißt, der ist gestern und heute und bis in Ewigkeit der gleiche. In dem werden wir nie enttäuscht. Wir müssen ein Verhältnis zu dem haben. Und wenn unsere Mitmenschen und Kollegen fallen oder in die Irre gehen, 1000 an einer Seite, 10.000 an der anderen, soll es dich doch nicht treffen, weil du eine Verbindung hast mit dem, der Amen heißt, der bei seinem Wort bleibt. Möge Gott uns das schenken. Wir wissen ja alle von weltberühmten Menschen, manche in die Hurerei gefallen. Hurerei ist eine schlimme Sache. Ich sage es hier oft, da war Billy Graham uns ein gutes Vorbild. Billy Graham und seine Mitarbeiter, als sie begannen, sind sie durch die Geschichte gegangen und lebende Prediger und sagen, lasst uns mal ihr Leben studieren. Was waren ihre starken Punkte und was waren ihre schwachen Punkte? Dann haben sie gefunden, dass bei vielen der Untergang die Fleischeslust war, Hurerei. Bei anderen das Geld und so weiter. Dann haben sie sich einige Punkte und Regeln gemacht. Eine Regel war, dass keine von den Mitarbeitern, auch nicht Billy Graham, je mit einer Frau allein im Auto fahren wird. Es sei denn, dass es seine Frau ist. Können wir sagen, extrem, gesetzlich. Was Wunderbares. Wenn ein Mann bis ins Alte treu geblieben ist, bringt dem Herrn Jesus Ehre. Wir schämen uns seine nicht. Und sagen, so soll es gemacht werden. Die Regeln haben sie sich gemacht. Haben gesagt, keine. Ob es nun Beverly Shea ist, der Sänger, oder Cliff Barrows, der Chorleiter, sagen, keine allein mit einer anderen Frau. Sei denn, dass eine eigene Frau ist. So gibt es gute Regeln. Ich denke an der Apostelgeschichte, wo es heißt, Sie blieben treu in der Gemeinschaft Brot brechen, Gebet und die Lehre der Apostel. Es gibt Menschen, die sagen, die Frommen sind zu gesetzlich. Wir sind für die Freiheit. Zu gesetzlich. Wenn das uns vor Sünde bewahrt, ist es etwas Gutes. Und vor der Welt und vor Bösen. Denn der Amen heißt, ist uns ein Vorbild. Auch wir sollen treu bleiben bis ans Ende. Und wahr. Und dem Herrn keine Unehre bringen. Und sollen ein Vorbild sein für die ganze Welt. Und nicht, dass die heute die heidnischen Nationen und Islam und Buddhisten, die anderen Religionen sagen, ach ihr Christen seid ein Hurenvolk. Ein Islam, der sagte mir, du willst doch nicht haben, dass meine Frau so wird wie die Christenfrauen. Du willst doch nicht, dass meine Frau sich so benimmt und so anzieht, wie die christliche Jugend das macht und meine Kinder. Auf keinen Fall. Ja, so wird der Name des Herrn gelästet durch die, die sich nach seinem Namen nennen. Und wir sollen das Licht, das Salz sein, der ganzen Welt, anderen Religionen. Wir sollen zu ihnen gehen mit dem Evangelium und ihnen die Botschaft geben von dem, der sagt, ich bin der Amen. Und dass wir unseren Blick nur auf ihn setzen. Und wenn wir enttäuscht werden, wenn unser bester Freund uns im Stich lässt, unser bester Freund, sollen wir nicht Schluss machen mit dem Evangelium. Tausendmal, nein, sondern das soll uns nur stärken, dass wir sagen, Herr, durch deine Gnade schenke mir, dass ich dir treu bleibe. Als Billy Graham begann, waren da berühmte Männer. Noch zwei andere, sie waren zu dritt. Der eine hielt größere Versammlungen, zahlreicher als Billy Graham. Er wurde Billy Grahams Mitarbeiter. Aber nach kurzer Zeit ist er davon gefallen. Der andere auch. Und die beiden haben ein furchtbares Ende erlebt. Sie waren nicht treu. Was nützt es, wenn wir gut anfangen, aber schlecht aufhören? Es nützt nichts. Hier sagt der Herr, ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Ja. Das Wort sollte uns eigentlich erschrecken. Dass der Amen heißt, sagt, ich kenne deine Werke. Kennen wir oder haben wir unsere Werke, unsere Taten schon vergessen? Eines Tages auf der Missionsstation waren wir in der Krankenstation. Wir haben ein Spital, wo kein Arzt ist, nur der himmlische. Ein Ort des Gebets, wo die Kranken kommen und da wird für sie gebetet. Und wir beteten für diese Menschen. Wir haben auch Ärzte als Mitarbeiter, aber die praktizieren dort nichts, nur ein Ort des Gebets. Und wenn die Ärzte nicht ein- noch auswissen, schicken sie ihre Kranken oft mit Ambulanze und sagt, geht mal dorthin und lasst sie über euch beten. Vielleicht hilft das. Und so kam ein Querschnittgelähmter mit der Ambulanz. Und Sie wissen ja, was das bedeutet. Ihr wisst ja, was das ist, wenn querschnittgelähmt. Von hier runter alles tot. Und nach ein, zwei Wochen kam das Leben zurück. Und nach kurzer Zeit ging er herum wie ein Normaler. Die kalten Beine und Füße waren wieder warm. Dem Herrn ist nichts unmöglich. Nun, als wir beschäftigt waren, mit den Kranken zu beten, war da plötzlich ein großer Lärm im Spital. Wir ließen die anderen Kranken, die noch nicht für gebetet waren, und gingen dorthin. Und als wir in den Saal kamen, konnten wir nicht hinein. Der Saal war vollgepackt mit Menschen. Und der Raum, wo dieser lag, konnten wir auch nicht hinein und mussten uns hindurch zwingen. Und als ich zur Tür kam, kam die Frau des Mannes heraus. Und der Mann war ein Zauberer. Und die alte Frau sagte zu mir, mein Kind, die Zulus reden so, sagte zu mir, mein Kind, was wird nun aus mir? Meine Schwäger haben gesagt, er ist schuld daran, dass die gestorben sind. Er hat sie mit dem Todeszauber getötet. Und ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Mein Mann kann nicht solches tun und wird nie solches tun. Und er sagt jetzt, bezeugt er es selbst, dass er es getan hat. Sie lief raus, ich ging hinein. Ich vergesse das Bild nicht. Er lehnte mit seinem Rücken gegen die Mauer, ein Bein an die Seite vom Bett, das andere da und die Augen, als ob die aus seinem Kopf heraus springen würden. Und er sagt, das Blut scheint den Himmel. Ich habe gedacht, da ist keine, der davon weiß. Denn ich habe dazu den Todeszauber gebraucht, die zu töten. Aber nun schreit dieses Blut laut gen Himmel. Dieser Zauberer war noch nie in eine geistliche Versammlung gewesen, noch nie eine Kirche betreten, war noch nie mit dem Evangelium in Berührung. Und er sagte, der treue und wahrhaftige Zeuge sagt, er war zugegen, als ich die umbrachte, als ich die tötete. Ich staunte, wo weiß der was vom treuen und wahrhaftigen Zeugen? Ein Heide, Zaubere. Und dann sagt er, das Blut schreit gen Himmel. Das Blut schreit gen Himmel. Wo weiß er das, ey, dass das Blut gen Himmel schreit? Das ist ja mit Kain geschehen, als er seinen Bruder ermordet hat. Hat Gott gesagt, Kain, wo ist dein Bruder? Er sagt, soll ich meines Bruders Hirte sein? Er sagt, Kain, das Blut deines Bruders schreit gen Himmel. Welch ein Geschrei gibt es wohl heute? Hätten wir nur Ohren, das zu hören. Es wird gerechnet, dass in jedem Jahr circa 50 Millionen Kinder ermordet werden, getötet werden im Mutterleib. Können Sie sich das vorstellen? Das sollen die Registrierten sein. Und wie viele sind unregistriert? 50 Millionen mit Indien und China eingeschlossen. Es muss ein Geschrei geben von diesem Blut, die auf grauenhafteste Weise getötet werden, im Mutterleib ein Glied von dem Anden gezogen werden mit der Zange, Arm heraus, denn den anderen Arm. Und haben Sie mal gesehen, wie wenn die Zange in den Mutterleib geht, wie das Kind versucht, sich zu schützen. Wenn die Zange kommt, dann weicht das Kind aus. Versucht zu fliehen von der Zange, die es zerreißen wird. Der Mensch ist gefallen. Ich habe von Predigern geredet, die gefallen sind. Aber eine Mutter, die ein Kind nah am Herzen hat und denn das Kind tötet, das ist der gefährlichste Ort heute in der Welt, nah am Herzen der Mutter. Ihr Frauen habt einen unheimlichen Mut. Könnt weitergehen wohl, als manche Männer das können. Aber nun vergessen wir mal die Kinder, die getötet werden, und denken an die Mütter, die Mörderinnen sind, die ihre eigenen Kinder töten. Zu verstehen, dass die keine Ruhe bekommen. Furchtbare Not haben die. Vergessen das nicht, wenn sie ein anderes Kind sehen vom gleichen Alter, dann denken sie, mein Kind wäre jetzt so groß wie dieses. Sie können das nicht vergessen, es sei denn, dass sie Buße tun, ihre Sünden bekennen, zum Kreuze kommen und reingewaschen werden und dann aufhören mit dem Hurenleben. Mit dem Unsittlichen. Das Blut schreit gen Himmel. Und er sagte uns, der treue und wahrhaftige Zeuge, sagt er, war zugegen, er ist Zeuge und wird es bezeugen, dass ich die getötet habe. Und dann fing er an und nannte junge Mädchen. Die Namen junge Mädchen, die Tochter vom so und so und so und so, und sagt, das sind alles Mädchen, die ich zu Fall gebracht habe. Die waren Jungfrauen. Ich habe sie geschändet. Und als sie das tat, sagte ich, schweig, schweig. Und sagte den jungen Leuten dort, geht bitte heraus. Ich möchte nicht, dass ihr diese Gräueltaten und Schandtaten hört. Aber je mehr ich ihn steuerte, desto lauter schrie er in seine unheimliche Not. Es war, als ob da Hände waren, die ihn gewrungen haben und dass alles, was innen war, herauskam. Geht mal zu den Krankenschwestern und fragt sie, wenn Menschen sterben, was alles geschieht, wie sie ihre Sünden herausrufen in ihre Not vor ihrem Tod. Schrecklich. Gott hat mir geschenkt, dass ich bei vielen Sterbenden sein konnte in der Vergangenheit und sehr oft noch bin. Und dass ich dachte, wenn ich doch alle Menschen, jung und alt, mit mir nehmen könnten, dass sie das Letzte sehen von einem Menschen. Da gibt es mutige, stolze, Gottesleuchne, Spötte. Aber wenn sie sterben, endet sich die Sache vollkommen. Vollkommen und schreien zu Gott in ihre Not. Und manche kommen nicht zurecht. Und dann schrie die Namen aus, verheiratete Frauen. Die hatten Männer. Und waren nicht treu in ihrer Ehe. Wir beteten mit ihm, sagten, Herr, sei ihm gnädig. Ein Tag nach dem anderen haben wir ihn versucht, zu Jesus zu führen, bis ein junges Mädchen schließlich sagte, darf ich mit ihm reden? Vielleicht wird er darauf achten, wenn ich mit ihm rede. Leute, gut, kannst hingehen, weil wir das Gefühl hatten, dass es bei ihm nur ein Kopfwissen ist, nicht zerbrochenen Herzens ist, dass er nicht wahre Buße tat. Wenn man mit ihm sprach, hin und her. Und man hatte das Gefühl, man dringt nicht hindurch. Und dann war er auf seiner Sterbelage. Und dieses junge Mädchen sagte, vor dem er stirbt, so kann er doch nicht in die Ewigkeit gehen. Darf ich mit ihm reden? Ja. Wir sagten, gut, der konnte seinen Arm nicht mehr bewegen. Und als sie kam und sagte, Opa, plötzlich war da Kraft im Arm und er wollte sie unter ihr Kleid fassen. Denkt euch mal. Und sie sprang zur Seite und sagte, Opa, was ist in dich gefahren? Wie kannst du so verwerflich werden? Das war das Letzte, so ist er in die Ewigkeit gegangen. Der Teufel war so lebendig in ihm, dass auf sein Sterbebett in der letzten Stunde die Fleischeslust sich noch so mächtig offenbart hat. Stimmt, was der Herr Jesus gesagt hat. Wer die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Er wird von der Sünde geritten. Und denkt an Römer 7, wo es heißt, ich elende Mensch. Wer wird mich erretten von dem Leibe dieses Todes? Das, was ich tun will, tue ich nicht. Was ich nicht tun will, das tue ich. Furchtbar, wenn der Mensch ein Leben lebt nach Römer 7 und in dem Kapitel stirbt. Mit den Worten, ich elendiger Mensch, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? Aber dann geht er weiter und sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus. Kannst du das sagen oder bist du noch der Sündeknecht? Wir verstehen heute sehr schwer, was heißt das? Wer wird mich erretten von dem Leibe dieses Todes? Aber zur Zeit des Apostel Paulus wussten sie, was das bedeutet. Denn in jener Zeit wussten sie, dass wenn ein Mörder zu Tod verurteilt wurde, nahmen sie die Leiche und banden sie an ihn. Auge gegenüber seine Augen, Nase, Nase, Mund, Mund, Arm, Arm. So wurde die Leiche an ihn gebunden. So wie mit Grabtüchern, die Beine und der Leib. Dass der Leib an ihm verweste. Die Würmer fraßen ihn und krabbelten aus ihm heraus in seine Nase, in den Mund. Denk mal den Geruch, weißt du, wie eine Leiche riecht. Und wenn er ging, mit Schwierigkeit, und er ging auf die Straße und sagte, ich elendiger Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Da war keine. Der Tote tötete ihn. Dann ist das Gericht, das über dich gekommen ist. Und Paulus gebraucht dieses Beispiel von der Sünde. Können Sie nun diesen alten Zauberer verstehen, der ein Hurenleben geführt hat und aufs Sterbebett war er noch nicht frei. So können wir auch gebunden sein. Fleisch ist Lust, die Welt, Ärger, Zorn, Bitterkeit, hafte Reden, Lügen, Betrügen und so weiter. Alles gottlose Wesen. Aber dann endet Römer 7 mit den Worten, nachdem er sagt, ich elendiger Mensch, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? Da sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus. Da ist was geschehen in seinem Leben. Jesus Christus hat ihn befreit. Jesus durch sein bitteres Leiden und Sterben und seine Auferstehung hat ihn getrennt von seinen Sünden. Und dieser Mann rief dann noch, ich habe die Kuh gemolken. Wenn wir auch die Sprache gut verstehen, was das bedeutet, wissen wir nicht. Die Zulus reden sie oft in Bildersprache. Und sie sind Meister in dem. So wie ein Missionar, der ging aufs Feld und da waren einige Männer, die arbeiteten. Und als er da ankam, sprachen sie und sagten, ach, wir haben eine Ziege, die plagt uns so furchtbar in unserem, die isst unsere, frisst unseren Mais, unseren Kohl, Gemüse. Seine weiße Ziege, die plagt uns so sehr. Und er hörte sich ihr Leid an, wie diese fremde Ziege alles zunichte machte. Ach, sagte Menschen, warum nimmt ihr nicht die Ziege und schlachtet sie? Und er wusste nicht, dass er die weiße Ziege war. So kann sie denn über dich reden und du weißt es nicht. Du denkst, die reden von irgendetwas anderem. Aber er war die weiße Ziege. Und warum bringt ihr die Ziege nicht um? Das Problem leicht gelöst. Also was die Kuh war, wissen wir nicht. Aber er sagt, er hat die gemolken. Es ist furchtbar, wenn der Mensch in seinen Sünden stirbt. Und der Amen heißt, ist der gerechte Richter. Er braucht keine Zeugen, er ist der Zeuge. Er war zugegen. Was deine Werke auch sind und deine Sünden, er ist der wahrhaftige und treue Zeuge. der wird die Wahrheit reden, so wie sie ist. Der wahrhaftige Zeuge. Also, er sagt, ich kenne deine Werke. Alles, was du schon getan hast. Er sagt sogar, wir müssen alle unnütze Worte. Für alle unnütze Worte müssen wir Rechenschaft ablegen. Denk mal über nach, was du schon alles geredet hast in deinem Leben. Hörst eine Sache, sagst es weiter. Und seine Lüge. Und der Herr Jesus, der sagte, ihr seid vom Satan, der euer Vater ist. Der Teufel ist der Vater der Lüge und der Vater der Lügner. Wenn du eine Lüge weitersagst, hast du den Teufel zum Vater. Welch ein schrecklicher Tag wird das sein, wenn wir den Armen begegnen, der nicht nur die Wahrheit redet, sondern die Wahrheit ist. Und er sagt, wenn du eine Lüge geredet hast, hast du dem Vater den Teufel zum Vater. Wenn du auch das Vaterunser sprichst, Vaterunser, der du bist im Himmel, das ist nicht der Vater unseres Herrn Jesus Christus, sondern der Vater derer, die ihn gekreuzigt haben. Du sagst, ich kenne deine Werke. Was für ein Tag wird das sein? Der Tag des Gerichts. Darum sagt der Herr Jesus, ihr sollt euch nicht rächen. Gott wird das tun. Der Herr Jesus hat sogar für seine Feinde gebetet. Hat gebetet, dass Gott ihnen das verzeihen wolle. Alle, die falsch Zeugnis gebracht haben gegen ihn. Ich kenne deine Werke. Sollte uns erschüttern. Ihr wisst ja, von den drei ehrenswürdigen Männern hier in Deutschland vor vielen Jahren haben einige Lausbuben sich was erlaubt. Da war noch kein Fax und all diese moderne Technik, da waren es noch Telegramme. Haben die drei Telegramme an diese drei Männer geschickt. Es ist alles ans Licht gekommen. Nur die einfachen Worten. Es ist alles ans Licht gekommen. Der erste Mann hat sich gleich das Leben genommen. Der zweite Mann hat Koffer gepackt, ins Flugzeug weg. Frauen, Kinder haben ihn nie wieder gesehen. Was aus ihm geworden ist, weiß keine. Und der dritte ist auch spurlos verschwunden. Es war einige Zeit, wo man sich noch schämte über diese Gräueltaten. Aber heute ist das ja nicht schlimm, ob der Mensch nun homosexuell ist oder hurt und was, er regiert noch weiter. Denken wir nur mal an Präsident Clinton und schlimme Sachen, die geschehen in der Welt. Menschen schämen sich des Nichts. Und wenn sie sogar lesbisch oder homosexuell sind, rühmen Sie sich des. Es ist die Zeit des großen Abfalls, die Zeit der Finsternis. Aber diese drei Männer haben sich des nicht gerühmt, sondern sind alle davongelaufen. Was von den anderen beiden geschehen ist, weiß man nicht. Spurlos verschwunden. Aber der eine hat sich gleich das Leben genommen. Es ist alles ans Licht gekommen. Wussten nicht, sind das ihre Huren? Menschen in den Freudenhäusern? Freundinnen? Oder wer das war? Wir wissen ja auch die Geschichte vom persischen König, der einen Juden als ersten Minister hatte. Und der Jude war brillant, ein Genie. Und der König liebte ihn so sehr, als ob es Zwillinge wären. Sie waren eins. Aber nach einigen Jahren geschah etwas. Was geschehen ist, weiß ich nicht. Aber der König trennte sich von diesem Mann und wollte gar nichts mehr von ihm wissen. Er sagte seinen Ratgebern: Ich möchte ihn nicht mehr sehen. Ach, sagten sie, das ist kein Problem, bringe ihn um. Er sagt, das ist leichter gesagt als getan. Das ganze Volk liebt diesen Juden. Das ganze Volk. Er sagt, ich muss einen guten Grund haben, ihn zu töten. Sonst kehrt das Volk gegen mich. Ja, was machst du denn? Ach, sagte, ich habe einen großen Hund. Ich werde ihm sagen, dass er diesen Hund das Reden beibringt. Er rief den ersten Minister und sagte, du, ich gebe dir ein Jahr. Vergess alles. Sei mit dem Hund von morgens bis abends und lehre ihn zu reden. Konnte gut bellen. Hat ein großes Maul. Wenn der bellte, fürchtete sich jede. Und das war seine Leibwache. Und überall in der Welt ging der Hund mit ihm. Das Volk war schockiert. Wer kann einen Hund das Reden beibringen? Aber der König forderte es von ihm. Die Menschen gingen schockiert zu diesem Juden und sagten, wir sind bestürzt, erschrocken. Das ist ja das Todesurteil über dich. Ach, sagte, noch ein ganzes Jahr. In einem Jahr kann viel geschehen. Ging der erste Monat vorbei, waren nur noch 11 Monate. Kann der Hund schon reden? Sagte schon A, B, C. Nein, noch gar nichts. Und dann nur 6 Monate und 3 Monate. Und die Menschen, die sorgten sich. Es hat noch 3 Monate, noch 90 Tage. Kann viel geschehen. Schlussendlich war es nur noch 1 Monat. Und der konnte noch nicht reden. Aber alle waren empört und schockiert. Nur der Jude nicht. Und als nur noch ein Tag übrig war, ließ der König ihn kommen. Sagt, ja, lieber Mann, kann mein Hund reden? Er sagt, Ihre Hoheit und Majestät, er redet, ohne aufzuhören. Er hört nicht auf. Er redet die ganze Zeit. Er sagt nur, das Erschreckende ist, dass er alles aufdeckt, was der König getan hat. Als sie in Paris waren, in die Freudenhäuser gegangen, erzählt er alles. Er bringt alles ans Licht. Da war der König schockiert, wurde wütend und da tötete ihn. Da fürchten Sie sich nicht, das habe ich heute Morgen schon gemacht. War erleichtert. Ich kenne deine Werke. Der Amen, der kennt deine Werke. Schon als Teenager. Wer weiß alles. Was für Werke haben wir nicht? Was für Werke haben wir nicht? Ich erzählte in diesen Tagen von einem, der gern in die alten Kirchen ging und schaute, wie sie waren. Ging in eine Kirche und da sah er das Kreuz, bewunderte das Kreuz und dann sah er ein Buch und da waren Sachen drin geschrieben. Und er dachte, was für ein Buch ist das? Das ist doch nicht eine Bibel. Er ging hin und fand viele Sachen, die dort aufgezeichnet waren, von alten und jungen Kindern. Und dann las er was, was auch zu mir geredet hat. Eltern haben geschrieben, liebe Gott, wir sind so weit getrennt von unseren Kindern. Da ist eine große Kluft zwischen uns. Sie verstehen uns nicht und wir verstehen sie nicht. Lieber Gott, kannst du uns nicht zusammenführen. Etwas Furchtbares. Wenn Kinder und Eltern und Eltern und Kinder nicht eins sind. Ja, es wird gesagt, junge Buben, bis sie Teenager werden, ist der Vater alles. Der weiß alles. Der ist groß und mächtig in ihren Augen. Der Vater glänzt. Wenn sie Teenager werden, dann verschwindet das. Dann werden sie klug und sehen, dass der Vater doch nicht alles weiß. Und je älter sie werden, desto mehr verachten sie den Vater. 20, 22, 23, 24. Dann rebellieren sie. Gehen sie öffentlich gegen den Vater. Aber wenn sie 40 Jahre alt sind, dann plötzlich werden sie verständige. Mein Vater ist doch nicht solch ein dummer Esel, wie ich es gedacht habe. Und nach 40 Jahren fängt der Sohn an, den Vater zu irren. Und dann beginnt er zum Vater zu gehen, um Rat zu fragen. Dann kommt er zu sich. Vor dem dachte er, er ist klug, er war aber ein Narr. Der Vater ist noch immer der gleiche. Aber was der Teufel nicht alles anrichten kann. Was der Teufel nicht alles anrichten kann. Ich bin der Amen. Ich kenne deine Werke. Allein im Paarzimmer. Allein in der Stadt, allein im Auto. Ich kenne deine Werke, sagte Amen, der ewige, unwandelbare Gott. Ich kenne deine Werke. Und als der persische König hörte, dass sein Hund seine Geheimnisse ans Licht brachte, wurde wütend und sagte, töte ihn! Töte ihn! Nun zum Schluss. Sie kennen die Geschichte von den Missionaren, der in einem heidnischen Gebiet war. War der erste Missionar. Er wohnte dort allein. ohne Frau, hatte einen schwarzen, alten schwarzen Mann. Das war ein alter Knast. Manche Männer, wenn sie älter wären, wären sie unmöglich, so wie alte Frauen. Ist auch eine Schandtat. Je älter wir werden, desto heiliger sollten wir werden. Desto näher wir den Tod kommen, desto gereinigter sollten wir sein und geheiligter. Aber werden wir so unmöglich, dass oft die Kinder sagen, wir können es nicht ausstehen mit den Alten. Und hatte einen jungen Burschen im Garten. Der Alte, das war sein Koch, der arbeitete im Haus, und der Junge im Garten. Und dieser junge Missionar machte immer seine Missionsreisen. 2 Wochen lang ging er zu Fuß in die Berge, durch die Täler und besuchte Außenstationen. Und dieser Junge im Garten, der spielte sehr gerne und war nicht sehr treu. Hatte eine Schleude, Steinschleude, und dann schoss er die Vögel und vergaß, das Gemüse zu begießen. Und an manchen Orten wird es sehr heiß und dann verbrennt das. Und er redete ihn ins Gewissen und sagt, Junge, tu die Schleude weg, sei treu, begieße, dass wenn ich zurückkomme nach 2 Wochen, das Gemüse gewachsen ist. Auch die Radieschen, dass die so weit sind. 2 Wochen sind die groß. Gut, er versprach dem Missionar, ich werde das tun. So sind wir auch mit dem lieben Gott. Und der Herr sagt, bezahle deine Gelübde. Denk mal daran, was du den Herrn nicht schon alles gelobt hast in deinem Leben. Vielleicht als Kind hast du ihm die Treue geschworen. Hast du gesagt, du willst ihm folgen? Aber dann vergisst man davon. Aber der Amen heißt, vergisst es nicht. Der ist Zeuge dessen, und wird es dir mal sagen, der gerechte Zeuge und wahrhaftige Zeuge, der hat auch mit der samaritischen Frau geredet. Und da ruft ein Mann. Sie sagt, ich habe keinen. Sagt, du hast die Wahrheit geredet, du hast keinen. Du hast schon 5 Männer gehabt. Und mit dem du jetzt lebst, der gehört dir nicht. Der wahrhaftige Zeuge, der weiß sogar, wie viele Männer in unserem Leben waren. Und er sagt ja den Männern, wenn du nur eine Frau ansiehst, ihre zu begehren, hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Der Trauschein ist da, aber im Himmel ist er zerrissen. Der Amen heißt, gerechte und treue Zeuge. Und er sagte dem alten Knast da in seinem Haus, schau gut nach dem Haus, ich gehe zweite. Und ging dann los mit seinem Rucksack. Kaum war der Missionar weg, da hatte der kleine Bursche seine Schleude. Auf schönen runden Stein und ging herum, suchte nach Vögeln, waren keine. Und der Missionar hatte Enten. Und die Enten, eine geht nach den anderen. Und Stein in seine Schleude und zielt nach den Enten und trifft die eine am Kopf. Die drehte im Kreis in einer Runde und fiel um, war tot. Ach, er war etwas erschrocken darüber, nahm sie aber, schwang sie und warf sie ins Gebüsch hinein. Gut, abends, nachdem er alles begossen hatte, ging er in die Küche und der alte Bursche, der alte Mann, der sagte diesem Jungen, nimm mal den Eimer und geh zum Bach und hole Wasser, da ich ja kein Wasser annehme. Muss vom Bach geholt werden. Nimm den Eimer und hol Wasser vom Bach. Er sagt, nein, das tue ich nicht. Das ist deine Arbeit. Ich habe meine Arbeit im Garten. Er sagt, Junge, wenn du das nicht tust, denk an die Ente. Ich habe dich gesehen. Ich werde es ihm sagen, dass du seine Ente geschossen hast, getötet hast. Unwillig nahm er den Eimer, ging Kohlfelbasse, tat den Eimer dorthin. Und dann sagt er so, nun nimm mal den Lappen und putz den Ofen schön, bis er glänzt, pechschwarz, bis er glänzt. Nein, das ist nicht meine Arbeit, das tue ich nicht. Denk an der Ente. Weißt, was geschehen ist. Unwillig ging er auf mit einem dicken Mund und saurem Gesicht. Unwillig putzte er das. Und so hat Tag ein, Tag aus der alte Mann diesen Jungen geritten. Er sagt, aber das ist nicht fair. Das ist nicht recht. Nun muss ich meine Arbeit tun und deine. Es wird mir nichts. Ich darf der Missionar von der Ente. So ging es. Es war eine Leidenzeit für ihn. Wer die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Und der Teufel gebraucht es, um uns zu reiten. Und dann kam der Tag, wo der Missionar zurückkam. Der Junge wusste nicht ein noch aus. Er sagte, ich verliere meinen Job, ich verliere meine Arbeit. Was mache ich nun? Dann machte er sich auf, entschied sich und sagt, ich bringe es ins Reine und ans Licht. Machte sich auf den Weg und ging dem Missionar entgegen. Kilometer weit gelaufen, schließlich traf er den Missionar. Der freute sich. Ach, der hat mich wohl lieb. Und sagt, Junge, konntest du nicht warten? Ich bin entgegengekommen. Und dann merkte der Missionar, da ist etwas geschehen im Leben. Und sagt, Junge, ist da was auf deinem Herzen? Er sagt, ja. Er sagt, weißt du noch, als du weg bist, wie du mich ermahnt hast, bin ich treu gewesen. Ich habe gleich meine Schleuder genommen und eine Ente getötet. Fiel ihn zu den Füßen weinend und sagte, vergib mir. Und der Missionar war bewegt. Es schien rechte Reue und Buße zu sein. Und er sagt, Junge, ich vergib es dir. Ich schätze jetzt, dass du gekommen bist. Und hast die Wahrheit ans Licht gebracht. Ich verzeih dir, ich vergib es dir. Freudestrahlend ging sie hin. Kam der Missionar nach Haus, abends sagt der Alte zu ihm, hol Wasser. Er sagt, nein, ich tue es nicht. Du, denk an eine Ente. Ich sag's dem Missionar. Freudestrahlend sagt, geh hin, sag es ihm. Ich hab's ihm schon gesagt. Er hat's mir vergeben. Da war er frei. Ist nicht wunderbar, frei zu sein. Wenn wir zu dem gehen, der Amen heißt, der wahrhaftige, gerechte Zeuge, ihm unsere Sünden bekennen. Die Bibel sagt, wer seine Missetat leuchtet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt, und nicht oberflächlich die ganze Wahrheit ans Licht bringt und nichts zurücklässt. Lieben Freunde, seine ernste Sache mit der Sünde. Schlimmer als einen Zahn, der schmerzt im Mund. Wir können zum Zahnarzt gehen und der zieht ihn heraus. Und wir sagen, wie gut, nun Schluss! Mit der Pein und so weiter. Wir sind ja auch verschieden. Der eine, vor dem es noch schmerzt, geht zum Zahnarzt. Der eine, wenn es schmerzt. Der andere, wenn es auch schmerzt. Er versucht alles andere. Aspirin und was nicht. Bis es geschwollen ist und er kaum mehr reden kann. Nur dann geht er hin. Macht sich selber schwer. Aber der gleichen geht. Dann raus. So, jetzt ist gut. Geht nach Haus. Und dann fängt es wieder an. Dann hört er. Das beginnt wieder. Die Schmerzen sind da. Vielleicht schläft er nicht. Hat mir nicht geholfen. Der Zahn ist herausgezogen, aber die Schmerzen sind noch da. Nächsten Tag geht er hin und sagt, es schmerzt noch. Geht er mit seiner Gabel dabei. Oh, da ist ein kleines Stück von der Wurzel zurückgeblieben. Die muss raus. Schneidet es, holt es heraus. Manche sagen, ich habe bekannt, das hat mir nicht geholfen. Wie soll es helfen, wenn du etwas zurückgehalten hast, behalten hast? Bring die ganze Wahrheit ans Licht. Und nicht wie der deutsche Dieb, der eine Kuh gestohlen hat. Und dann klopft er das Herz so. Er sagt, wie bringe ich die Kuh nach Haus? Ach, ich gehe da in den Schuppen und hole mich einen Strick. Dann den um den Kuh, um die Kuh am Kopf und führt er sie nach Haus. Aber dann hat er keine Ruhe, keinen Frieden. Er sagt, ich gehe hin und bekenne es dem Eigentümer. Früh vor Sonnenaufgang klopfte an der Tür. Der Eigentümer kam. Du klopfte dein Herz, desto mehr. Er öffnete die Tür. Er sagt, guten Morgen, was hat sie denn so früh gebracht? Ja, er stotterte. Musste es herauszwingen. Ja, wissen Sie, ich war hier letzte Nacht und habe einen Riemen gestohlen. Ach, sagte, zum ersten Mal in meinem Leben, dass eine so treu ist wie Sie, der einen Strick gestohlen hat und es bekennt. Ich vergib Ihnen gern, gehen Sie nach Haus, schließt bloß die Tür. Und er sagte, ich dumme Esel. Da hatte er den Strick bekannt und nicht die Kuh, was am Ende des Tricks war. Das wird dir nicht gelingen. Bring die ganze Wahrheit, dies ist der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Bring die ganze Wahrheit ans Licht, sonst wird die übrige Zeit deines Lebens eine Heuchelei sein, wirst nichts mehr als ein Pharisäer und Schriftgelehrter sein. Aber das wahre Leben wirst du nicht haben. Traurig in der Christenheit, wie es aussieht. Manche geben sich dem Herrn, aber sind wie ein nasser Pudel, kommen geistlich nicht weiter, gewinnen nicht andere Menschen, führen nicht andere zu Jesus. Dass man sagt, was ist bloß los? Ja, da ist etwas zurückgeblieben. Hast nicht ganze Sache gemacht. Nun, lieben Freunde, vielleicht sind hier einige, die ich zum ersten treffe und Sie sehen mich zum ersten. Vielleicht nicht. Sein Bruder, ja, da haben wir uns im Ostblock gesehen und heute Abend wieder. Es ist Gnade, wenn wir uns wiedersehen können. Wir sehen uns einige vielleicht zum ersten, vielleicht auch zum letzten. Wie wird es von nun an weitergehen?
Vergeude nicht kostbare Zeit. Ordne deine Sache mit Gott. Er ist der Amen, heißt.
Und lass diese, der Amen heißt, Tatsache in deinem Leben werden.
Ob Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Mann oder Frau dagegen geht, geh du hindurch um dein Seelenheil.
Und der Herr könnte ja auch zu irgendeiner Zeit zurückkommen. Ordne dein Leben. Mach es ernst. Und wenn in der Vergangenheit es nicht so gegangen ist, wie sein sollte, er sagt, ich kenne deine Werke. Wir sind Menschen in der vordersten Reihe, sind Seelsorge. Die Bibel sagt, bekennt eine dem anderen eure Sünden. Betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Vergeben. Wenn einer sagt, ich habe nicht gesündigt, ist ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn wir aber sie bekennen, ans Licht bringen, reinigt das Blut Jesu Christi uns von allen Sünden. Mach reine Bahn. Lass dies dein Tag sein. Lass dies ein gesegneter Tag sein in deinem Leben. Ob wir uns wiedersehen oder nicht, spielt keine Rolle. Ich bin nicht der Amen. Aber ich verkündige den Amen, der sagt, ich kenne deine Werke und er wartet auf dich, dass du das ins Reine bringst, dass es dir vergeben kann, dass ein neuer Abschnitt beginnt in deinem Leben und dass du nicht nur geholfen bist, sondern dass du auch andere zu ihm führen kannst. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für dein heilig Wort. Und bitten dich, lass es nicht leer zurückkommen, sondern lass da Freude im Himmel sein heute Abend, weil Menschen es begriffen haben. Der Amen redet. Der das betont, was er sagt und meint, was er sagt. Er lasst diesen Abend nicht zu unserer Verdammnis sein, sondern zu unserer Seelenseligkeit dienen und dir im Himmel viel Freude bereitet, dass von nun an ein neuer Abschied, ein neues Kapitel beginnt in unserem Leben zur Ehre Gottes mit dem treuen und wahrhaftigen Zeugen. Amen.